Geschichte von Kloki. Komm mit auf die Reise zu Kloki und seinen Freunden. Lass uns zusammen kleine und große Abenteuer erleben. Hier ist eine neue Folge.
Sprung und freier Fall. Nun war es also passiert. Das Ereignis, vor dem ich mich wahrscheinlich im letzten halben Jahr immer am meisten gefürchtet hatte. Omi war nicht mehr da. Und ich wusste ganz genau, jetzt war alles anders geworden. Aber was sich nun genau verändern würde, das konnte ich noch nicht einmal ansatzweise erahnen. Nun, was passierte als erstes? Als erstes passierte etwas, mit dem ich überhaupt nicht klarkam. Denn es ging wieder einmal in meinem Leben um eine Beerdigung. Aber dieses Mal war das alles anders. Denn bei Opa, da war das für mich keine große Belastung. Wir gingen in die Kirche, manche weinten und nachmittags spielten wir Cousins und Cousinen zusammen. Aber das war eben nur Opa, der da betrauert wurde von einigen. Aber nun war das ganz anders. Denn wir sprachen hier schließlich von Omi, die nicht mehr da war. Und wie würde das auf einer Beerdigung gehen? Nun, Papa und meine Mutter organisierten das Ganze. Aber nicht vollständig allein, denn natürlich wollten auch Papas Geschwister ihr Schärflein zu dem Ganzen beitragen. Tja, das war natürlich auch nicht so ganz einfach, denn jeder hatte so seine eigenen Vorstellungen, was denn nun wichtig wäre. Aber so kam er eben, der Tag der Beerdigung. Und ich weiß es noch gut, da es ja noch im September war, war es auch noch nicht so kalt. Es war ein ganz normaler Herbsttag. Ob es geregnet hat, das vermag ich heute beim besten Willen nicht mehr zu sagen. Aber ich weiß noch, es war wie bei Opa. Die Urnenbeisetzung, die zog sich hin. Und wieder einmal war die dann, als der Herbst richtig in all seinen grauen und düsteren Arten und Weisen gekommen war. Aber es musste weitergehen, und zwar schon vor der Beerdigung. Denn am Dienstag nach Omis Tod war klar, der Schulwechsel steht an. Die neue Schule geht los. Tja. Das sogenannte Sehbehindertenzentrum im Münchner Norden, das rief nun. Und mir blieb nichts anderes, als mich nun ganz auf meine neue Schule und mein neues Leben dort zu konzentrieren und alle Trauer und andere Gefühle erstmal vollständig beiseite zu schieben. Tja, so ganz ging das nicht, denn es war sehr schwierig. Nicht viele meiner damaligen Freunde waren schon mal mit einem wirklichen Verlust in der Verwandtschaft konfrontiert worden. Alois war hier eigentlich der Verständigste, denn er hatte Omi gut gekannt und er wusste, wie sehr ich an ihr gehangen war, und vor allem hing er auch selbst an ihr. Tja, was Barbara anging, da war das Ganze doch etwas oberflächlicher. Es kam mir so ein bisschen vor wie die Beziehung zwischen mir und meiner Mutter, denn man versuchte sich zwar Trost zu spenden, aber am Ende, da war es doch eher sehr kühl und, wollen wir mal ehrlich sein, auch recht gekünstelt. Tja, das ist wohl einfach so, wenn man keine wirklichen Gefühle füreinander hat. Nun aber kam er, der erste Schultag, und gleich mit ihm ein herber Schlag der Enttäuschung. Denn es gab sie ja noch, ein ganzes Jahr die alte Blindenschule in München. Aber der Taxler würde fortan zwei Touren in einer fahren müssen, nämlich die einen Kinder pünktlich um 8 in der Blindenschule abliefern und uns zuvor im Münchner Norden. Oh mein Gott. Tja, das erfuhren wir. Ich weiß nicht mehr, war es kurz vor, ich glaube, es war kurz vor Omis Tod. Und damit teilte uns der Taxler dann auch mit, dass er künftig also täglich um 5.15 Uhr morgens bei uns vor der Tür stehen würde. Er war ganz stolz, als wir das nach einer Woche auf 5.20 Uhr nach hinten schieben konnten. Ganz ehrlich, darüber freuen konnte ich mich nicht. Also, nach dieser viel zu kurzen und recht schlaflosen Nacht stand ich also auf an diesem ersten Schultag, irgendwann, mitten in der Dunkelheit, mitten in der Nacht. Quälte mich hinaus ins Taxi und um bestimmt 20 nach 5 oder 5 vor halb 6, da schlief ich wieder. Natürlich stellte auch der Taxler seine Fragen. Nun, da ich ja eigentlich immer auf dem Beifahrersitz saß, war das für ihn auch einfacher und gemütlicher, denn ich bot mich natürlich als präferierter Gesprächspartner an. Was für mich mehr und mehr ein echtes Problem wurde, denn ich brauchte die Zeit im Taxi vor allem für eins, nämlich zum Schlafen. Denn von nun an bedeutet das morgens um 20 nach 5 das Haus verlassen und abends nicht vor 7:15 zu Hause zu sein. Ja, das war heftig. Und das war richtig heftig. Denn es kam ja nun auch noch das große Problem dazu, die Touren waren nicht nur in der Früh so aufgelegt, sondern auch am Abend. Das heißt, zuerst wurden die Kinder in der Blindenschule geholt und dann ging es weiter zu uns. Tja, und so dauerte das Ganze einfach. Es dauerte, bis wir dann eben irgendwann nach Hause kamen. Und so spielte sich auch fortan ein Großteil meines Lebens auf der A8 zwischen Zuhause und München ab und nicht zuletzt in der Schule und im Tagesheim. In der Schule, da hatten wir nun den Sohn unserer Erstklasslehrerin, Frau Hase. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Wirklich ein fähiger Mann, mit dem ich auch später im Erwachsenenalter noch das ein oder andere Mal zusammenkam. Und ich muss wirklich sagen, er hat uns gut in diese Welt der Sehenden mitgenommen, die wir ja von der Blindenschule her kein Stück kannten. Und vor allem war er immer realistisch. Mit den Dingen, die seiner Meinung nach möglich waren und den Dingen, die seiner Meinung nach nicht möglich waren. Und irgendwo dazwischen, da lag dann zumeist unsere Wahrheit. Tja, so war also die schulische Konsistenz. Nun, was die Klasse anging, da hatten wir erstmal eine Parallelklasse. Mit der sollten wir die Pausen verbringen, so dass die Blinden und die Sehenden also sich aneinander gewöhnen könnten. Tja, wir waren immer noch Hauptschüler, denn bevor der Übertritt auf die Realschule anstand, hatte damals unter anderem meine Mutter gesagt, sollte auf jeden Fall der Schulwechsel stattfinden. Tja. So kam ich also, zumindest was die Schule anging, erstmal ganz gut klar. Auch was den Stoff und den Unterricht anging, naja, das ging alles irgendwie. Aber es gab ja auch noch das Tagesheim. Ich hatte zwar schon meinen Schein, Mobilitätsschein gemacht, um mit S-Bahn und Zug nach Hause fahren zu dürfen, aber tja, Das war eben auch wieder so eine Sache. Den hatte ich bei meinem Mobilitätstrainer gemacht, den für gewöhnlich meine Eltern oder die Krankenkasse bezahlte, aber dieser Schein oder diese Befähigung wurde vom Sehbehindertenzentrum nicht anerkannt. Sie bestanden darauf, dass ich meine Wege, um sozusagen außerhalb von Begleitung frei irgendwo hinzudürfen, noch einmal mit dem schuleigenen Mobilitätstrainer nachmachen müsse. Oh mein Gott, das wurde mir auch an diesem ersten Tag im Tagesheim eröffnet. Ja, und dort lernte ich dann auch die beiden Menschen kennen, die für das kommende Schuljahr maßgeblich und einer davon für das nächste Schuljahr noch viel maßgeblicher für meinen Lebensweg verantwortlich sein sollten. Einen, den kannte ich schon, aber eben eigentlich nur flüchtig, nämlich einen Erzieher, der von der Blindenschule mitgebracht worden war, Herrn Tschurtschenthaler. Ein Südtiroler, von dem ich eigentlich immer glaubte, dass er ganz umgänglich und ganz in Ordnung sei. Nun, das glaubte ich. Und dann gab es da noch Frau Girgitsch. Nun, sie war etwas, ja, jünger natürlich als Herr Tschurtschenthaler. Nicht zu vergessen, sie war für uns Teenager-Jungs natürlich hochinteressant, dass sie gerade mal Anfang 20 war. Ja, und dann gab es da natürlich noch die Praktikantin. Mit der war es besonders verrückt, denn die Praktikantin war gerade mal 17. Und eine 17-Jährige zu siezen, das kam uns schon sehr crazy vor. Ja, und nicht zu vergessen, dann gab es da natürlich noch ein Augsburger Original, nämlich die Leitung des Tagesheims. Frau Lucretia Batschlach. Ja, das musste man gesehen haben. Frau Lucretia Batschlach war so hoch wie breit und nun, wenn ich das Böse personifizieren müsste, dann würde ich nicht sagen, dass sie Platz 1 gewinnt, aber sie ist auf jeden Fall im Rennen um die ersten 5 Plätze. Denn ich sollte schnell begreifen, dass es viele gab, die ihr an dieser Schule dringend den Rang ablaufen wollten. Lucretia Batschlach kam jeden Tag aus Augsburg in den Münchner Norden. Und sie wurde nie müde zu erzählen, wie grauenvoll das doch für Schüler sein muss. Und dass sie nicht verstehen könne, wie Eltern so abartig veranlagt sein können und ihre Schüler nicht vorher ins Internat stecken. Tja, wer das Internat im Sehbehindertenzentrum kannte, der wusste, warum Eltern eigentlich ihre Kinder niemals so hassen sollten, um sie dorthin zu schicken. Ich habe viel später in meinem heutigen Beruf eine Mutter kennengelernt, die mich beinahe weinend gebeten hatte: Herr Kloki, machen Sie irgendwas. Machen Sie irgendwas, dass mein Sohn die nötigen Zensuren kriegt, dass er hier in der Integrativbeschulung bleiben kann. Denn wenn der ins Internat muss, dann gehe ich ein. Tja. Wir haben es geschafft und vielleicht war ein Teil meines Antriebs auch ganz klar der, dass ich wusste, wie es nun eben tatsächlich dort zuging. Also musste ich mich zunächst mit dem Thema Tagesheim auseinandersetzen und natürlich mit Frau Batschlach und Regeln, die mir bis dahin vollkommen sinnlos und vor allem, ich möchte fast sagen, schikanös erschienen. Denn plötzlich musste ich auf dem ganzen Gelände mit Stock laufen. An der Blindenschule hatte ich eigentlich immer nur dann einen Blindenstock benutzt, wenn ich das Gelände verließ, denn dann brauchte ich ihn. Ansonsten konnte ich mich auf die zwar sehr schwankende, aber wenn ich eine Umgebung kannte, doch recht verlässliche Restsehkraft meiner Augen verlassen und nicht zuletzt darauf, dass ich mich auch anders orientieren konnte. Damals ging das noch ganz gut. Tja, aber das wurde nicht akzeptiert. Wir hatten mehrere Mobilitätstrainer dort am Sehbehindertenzentrum im Münchner Norden. Und wir hatten eine, die war nun wirklich ein Goldstück, denn sie verstand das, was tatsächlich los war. Und sie tat das einzig Vernünftige, auf das ein Herr Tschurtschenthaler selbstverständlich nie gekommen wäre. Denn für ihn war klar, er musste erst einmal drakonische Strafen anbieten, so dass man mir doch schließlich dieses absolut unnachvollziehbare Verhalten austreiben könne. Allerdings war er damit wenig erfolgreich. So wandte er sich an besagte Mobi-Trainerin und sie tat das einzig Richtige. Denn sie erklärte mir den Sachverhalt, so wie er auch wirklich war. Sie sagte, Kloki, weißt du, das große Problem bist noch nicht mal du, sondern die anderen Sehbehinderten, die nicht wissen, wie viel du wirklich siehst. Und damit können sie nicht einschätzen, wie schnell kommst du, denn sie sehen ja selbst nicht richtig. Und für euch alle wird die Situation wesentlich entschärft, wenn du deinen Blindenstock ab sofort überall auf dem Gelände dabei hast und benutzt. Tja, da konnte ich nicht viel dagegen sagen, denn das leuchtete mir natürlich ein. Und so fügte ich mich eben auch in diese Vorschrift. Und so kam eine um die andere. Ganz klar, wir reden hier von einer streng katholischen Schule. Da geht eben vieles etwas anders zu. Tja, und ganz nebenbei waren plötzlich schon 4 Wochen rum, seitdem Omi nicht mehr bei uns war. Und es stand der erste Elternsprechtag an. Wie immer fand er an einem Samstag statt. Und wie immer war es genauso, dass meine Mutter kam und Papa, ich weiß nicht, ob er an diesem Samstag gearbeitet hat oder einfach keine Lust hatte. Wenn ich meine Mutter heute fragen würde, dann würde ich garantiert zur Antwort bekommen, er war dabei oder, naja, dann musste er eben arbeiten, aber eigentlich war er doch immer dabei. Komisch, dass ich mich daran so gar nicht erinnern kann. Nun, der Elternsprechtag verlief erstmal ohne größere Konsequenzen für mich. Denn alle waren soweit zufrieden und sogar das Tagesheim, ganz speziell Frau Kirgitsch, die waren schon recht angetan von mir. Nun, Herr Tschurtschenthaler hielt sich da etwas zurück. Wir nannten ihn bei seinem Vornamen, denn schließlich kannten wir ihn ja schon von der Blindenschule. Als der Elternsprechtag rum war und dann die Urnenbeisetzung von Omi immer näher rückte, da wurde es mir aber dann doch langsam schwer um meine kleine Kloki-Seele. Denn es gab vieles, was mich dieser Tage umtrieb. Ich fühlte mich einfach nicht mehr wohl mit Barbara. Ja, wusste ich, wir hatten doch eigentlich vereinbart, dass wir zusammen gehen, aber es fühlte sich einfach nicht richtig an. Omi war nicht mehr da, die mir vielleicht einen Rat hätte geben können. Oder auch nicht. Papa, tja, den brauchte ich eigentlich nicht fragen, denn die Antwort, die er mir gegeben hätte, die kannte ich ja schon. Nun, steh zu dem, was du sagst, und zieh's durch. Tja, und meine Mutter, die war nun gänzlich der falsche Ansprechpartner, wenn es um so etwas wie Gefühle ging. Also musste ich mir überlegen, wie ich das nun für mich alleine ausmachen könnte. Aber ich wusste es nicht. Tja, und dann gab es natürlich das große Problem der knappen Zeit zu Hause. Ich hatte nicht mehr viel Luft für mich und für die Dinge, die für mich wichtig waren und früher wichtig gewesen waren, denn dafür blieb eigentlich nur das Wochenende. Aber da hatten wir massenweise Hausaufgaben. Und Hausaufgaben, tja, das war schon immer eine Sache. Mit denen, da taten sich die Lehrer schwer bei mir. Denn wenn es mir zu viel war, machte ich sie einfach nicht. Und wenn ein Lehrer sagte, Kloki, das geht aber nicht, dann grinste ich ihn vermutlich an und sagte zumeist nur gar nichts oder, nun, Sie sehen ja, dass es geht. Auf solche Dinge wie Nachsitzen oder Strafarbeiten, da reagierte ich extrem passiv, denn sie störten mich nicht. Denn für Strafarbeiten, da fand ich in den folgenden Jahren andere Wege. Tja, und was Nachsitzen anging, da fing ich bald an, die Laptops für die blinden Schüler zu reparieren. Denn das war nicht nur ein feines Taschengeld, da die zuständige Lehrkraft eigentlich keine Zeit dafür hatte. Und zum Zweiten war es eine gute Möglichkeit, hätte ich nachsitzen sollen, ganz einfach die Zeit rumzukriegen. Aber in der 7. Klasse, in der wir jetzt eben waren, war das alles noch gar kein so großes Thema, denn man gab uns Zeit zum Ankommen, zum Eingewöhnen, auch wenn das teilweise ziemlich schwierig war. Denn wie sollten wir ankommen? Die Schülerscharen und vor allem die Renn- und Laufgeschwindigkeiten in den Pausen, die waren für uns fast erschlagend. Nicht zu vergessen war dann natürlich auch der Nachmittagsalltag in den Gruppen. Tja, Alois sah ich nicht mehr viel, denn der war in seiner Internatsgruppe eingebunden. Und da hatten wir nachmittags auch nicht viel Zeit, denn man sollte schließlich in seiner Gruppe aktiv sein. Vor allem Hausaufgaben machen, lernen. Nun, und wenn dann eben wirklich Zeit blieb, naja, dann konnte man ja mal spielen gehen. Aber das große Problem war ja eben die Bewegung auf dem Gelände und um dem Schulgelände. Denn in den ersten Wochen durfte ich weder auf dem Gelände noch im Einkaufszentrum alleine unterwegs sein, da ich eben, wie schon vorher erklärt, noch nicht die benötigten Ausgangsscheine machen konnte. Das lag aber absolut nicht an mir, sondern an dem mir zugeteilten Mobilitätstrainer. Denn dieser hatte zumeist keine Zeit. Wenn er doch mal Zeit hatte, dann verkürzte er die Stunden. Tja, und obwohl ich all das, was er mir meinte beizubringen, längst gelernt hatte, war das für ihn ganz einfach nicht ersichtlich. Wer nun glaubt, dass ich in diesem ersten Jahr eigentlich hätte versinken müssen, der hat recht. Ich hätte es müssen, aber ich bin es nicht. Nein, es dauerte noch ein Jahr länger, bis ich tatsächlich richtig in meine erste persönliche Schieflage geriet. Denn nun ging es eben los, dass ich mit dem Druck, der auf mir lastete, ganz einfach nicht mehr klarkam. Und das war nach dem ersten Schuljahr am Sehbehindertenzentrum. Ich hatte inzwischen akzeptiert und begriffen, dass ich ganz einfach keinen Menschen mehr hatte, dem ich mich anvertrauen konnte, dem ich mein Herz ausschütten konnte oder der mich einfach blind verstand. Es war nun mal so. Und ich hatte gelernt, damit zu leben. Aber eine Sache, die konnte ich nicht. Noch irgendwelche weiteren Aufgaben oder zeitlichen Einschränkungen ertragen. Und die kamen mit dem Übertritt auf die Realschule. Denn nun gab es eine Klasse, in der wir mit Sehbehinderten zusammengepackt wurden. Und nicht zuletzt sorgte man natürlich auch dafür, dass wesentlich mehr Arbeit auf unseren Schultern lag. Tja, und damit ging es los. Es gab natürlich auch einen Wechsel im Tagesheim, denn Frau Girgitsch, die wirklich viel und tolle Sachen mit uns gemacht hatte, verließ die Gruppe. Tja, und nun ging es stetig bergab. Ihre Nachfolgerin wurde Frau Kork. Frau Kork kannten wir ebenfalls von der Blindenschule und nannten sie deshalb beim Vornamen. Nun waren Herr Tschurtschenthaler und Frau Kork, weiß Gott, ein Duo Infernale, denn sie hatten ihre ganz eigene Sichtweise von richtig, falsch und ganz verquer. Frau Kork rauchte selbst wie ein Schlot, aber wehe, wenn ein Schüler damit angefangen hätte. Tja, und dann kam natürlich auch dazu, dass die Regeln nun strenger wurden, der Schulstoff wurde härter und dadurch hieß es jetzt natürlich auch immer öfter, nun, wenn die schulischen Leistungen nicht stimmen, dann müssen eben entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Meine schulischen Leistungen waren zu dieser Zeit eigentlich noch immer völlig unbedenklich. Aber trotzdem wurde Frau Batschlach nicht müde, mich mindestens einmal die Woche während der Lernstunde zu besuchen, sich dicht neben mich zu stellen, auf den Bildschirm des PCs, an dem ich arbeitete, zu starren und zu bemerken:
»Mei, weißt du, bist halt schon ein sehr schwieriges Kind.«
Nun, mich als ein Kind zu bezeichnen, war hier sicherlich die größere Beleidigung, auch wenn ich es nicht so empfand. Aber Hauptsache, sie konnte sich über mich beschweren. Das schien ihr Lebensinhalt zu sein, denn dass meine Eltern und ich nicht umzustimmen war, dass ich ins Internat ging, das machte sie schlichtweg wütend. Tja, aber mal abgesehen davon, dass für einen Menschen wie mich das Internat im Sehbehindertenzentrum höchstwahrscheinlich einen endgültigen Absturz bedeutet hätte, hatte sie wahrscheinlich nicht ganz unrecht, denn ich lief weit jenseits meiner Belastungsgrenze. Die Blindenschultour war nicht mehr. Das heißt, oder hätte heißen sollen, wir hatten jetzt eine viel kürzere Fahrzeit. Aber die hatten wir nicht. Denn nun waren einfach viele weitere Kinder dazugekommen, sodass der Taxler nun einen großen Bus gekauft hatte. Und so wurden jeden Tag 7 bis 8 Schüler in den Münchner Norden gekarrt und natürlich weit verstreut. Die Tage wurden immer länger und mein Akku immer leerer. Tja, und dann kam wahrscheinlich der größte Knackpunkt dieser Tage und Jahre. Es war eigentlich genau der 24. Dezember 2001. Denn nun war meine Mutter 50 geworden. Und dieser Geburtstag sollte groß gefeiert werden. Nämlich am 25. Dezember. Wie meistens wurde man am 24. genötigt, mit der Familie in die Kirche zu gehen. Nun, man fügte sich widerwillig in das Unvermeidliche. Allerdings hatte ich zuvor noch 2 Fischsemmeln mir einverleibt. Tja, und diese beiden Fischsemmeln, die überlebten noch die Kirche, Aber nach der Kirche, tja, da entluden sie sich dann bei uns auf dem Flurteppich. Ich hatte schlichtweg einen 24-Stunden Magen-Darm-Grippe-Virus. Und dieser 24-Stunden Magen-Darm-Grippe-Virus, der brachte mich zum Nachdenken. Nachdem ich nicht bei der Feier zum 50. Geburtstag von meiner Mutter dabei war und er nach und nach meine ganze Familie befiel. Und was er alles bewirkte, das hört ihr in der nächsten Folge.
Die Geschichte von Kloki. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir Kloki und seine Freunde besuchen. Bis bald!